geval tady, tady tady jsme na online na qualifications and listen on the certificate of capacity. Das haben wir. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, dass was die meisten vergessen, ist ein Vocational Certificate zu erzeugen für diesen Schlüssel. Das macht jetzt erstmal gar nichts. Ich gebe auch, jetzt kann man verschiedene Sachen sagen. Ich gebe jetzt gar nichts ein, weil ich erzeuge jetzt ein Revocation Zertifikat, was ich einfach nur benutze und weglege. Das ist nur im Fall, dass ich meine Passwörter vergessen habe oder es nicht mit meiner Schlüssel rankommt, dann kann ich damit schon was machen. Und die Passwörter von vorhin. Und man sieht, was er ausgibt. Kann man schon in der Datei runterladen. Das ist nicht allzu viel.
Das ist mal eine Frage. Hast du jetzt eben die gleiche Passphrase eingegeben wie beim ersten Schlüssel?
Ja, weil ich meine.
Es macht aber doch keinen Sinn, wenn du eben sagst, dass man diesen Revoke dann nimmt und den Passphrase nicht mehr kennt oder den Schlüssel nicht mehr findet, weil dann finde ich ja den Revoke wahrscheinlich auch nicht mehr.
Deswegen jetzt machen. Jetzt haben wir die Passphrase gerade eingegeben. Und dann weiß man seine Passphrase auch noch. Vor allem, man hat seinen Schlüssel noch und den ist noch nicht veröffentlicht.
Wobei so eine Revocation-Signatur, die man erzeugt, die wird praktisch diese Selbstsignatur darunter gepackt nachher. Die Kennzeichnung der Schlüssel einfach noch als widerrufen. Wir machen mit der jetzt aber gar nichts, sondern ich drucke die mal wieder aus und packe die dann in ein Buch oder irgendwo rein, wo ich weiß, dass ich die vielleicht mal wieder finde. Also das nicht braucht. Und das kann man, das ist so wenig, also bei DSA ist es sehr kurz, da kann man das dann auch mal abtippen auch wieder, wenn man es braucht. Wenn man das braucht, ist halt, dann nimmt man das, legt das in den UPG rein, egal wie in einen öffentlichen Schlüssel und schickt das an den Server. Das ist ein Outlook beschrieben, wie man das macht. Nur ist es wichtig, dass man das selbst erzeugt. Es hilft nicht, wenn man nachher den Passphrase vergessen hat und kann da nichts mit machen. Dann kann man da auch keine Revocation mehr machen, weil man weiß nicht. Identität ist ja nicht anders, man kann nicht darauf zugreifen. Was man jetzt als nächstes macht, ist in der Regel Send Keys an, also da brauchen wir Key-ID für. Key-ID ist letztendlich dasselbe wie der Fingerprint, nur halt das letzte Stück des Fingerprints. So, der versucht jetzt, diesen Schlüssel auf einen öffentlichen Schlüsselserver zu schicken. Damit, das ist praktisch das Telefonbuch, da kann jeder das dann nachsehen. Das wird jetzt hier natürlich nicht funktionieren. Also was macht man das? Oder packt das jetzt so irgendwo anders hin, wo man das auf den Schlüssel zugreifen kann? Man kann ihn in den Textformat exportieren. So kann man ihn exportieren und auf der Webseite aufstellen. Jetzt haben wir das gemacht und was wir jetzt als nächstes verschlüsseln wir was?
Der Schlüssel ist jetzt noch nicht gegenzertifiziert.
Er ist noch nicht zertifiziert und ich denke auch nicht, dass ich das heute noch erklären kann. Also was man macht in einer Key-Signing-Party, vergleicht man den Fingerprint und signiert den Schlüssel. Das ist ein Aufbau. A heißt Armor, das heißt also nur, dass er halt das im Basic Support Format ausgibt, damit wir irgendwas sehen können. Und ich will was verschlüsseln und signieren. Und das Ganze machen wir.
Moment.
Weil es gibt natürlich eine Konfigurationsdatei. Und in der Konfigurationsdatei kann man angeben, dass er immer, wenn er irgendwas verschlüsselt, das auch noch zusätzlich einen weiteren Schlüssel verschlüsselt. Das macht man deswegen, damit man seine eigenen Mails, die man geschickt hat, auch nochmal nachher selber lesen kann. Verschlüsselt man das nämlich nicht nur an den Empfänger, sondern auch an sich selbst nochmal. Und das ist hier mein Test, das ist mein Test-Account hier. Und deswegen das sollte ich mich eigentlich auch mal fragen. Achso, ich signiere das. Fragen die jetzt noch der Benutzer-ID? Kann man Hilfe eingeben? Und jetzt könnte man auch mehrere ja eingeben. Denn normalerweise wird man das mit Strich R spezifizieren auf der Kommandozeile, aber so, es gibt halt auch so einen Modus, dass man das so eingeben kann. Oh. Ganz schnell gemacht, aber der Verarbeiter versucht zu verschlüsseln an den ersten Schlüssel, der den ersten erzeugten privaten Schlüssel, der ist aber auf einer Smartcard und da kam er jetzt gerade nicht dran. Und ja, PCSC hat da wohl einen Mangel. Und was sollte eigentlich vorkommen? Ich benutze normalerweise kein PCSC. Ist ein Beste. Ne? Deswegen habe ich gesagt, er soll jetzt signieren. Signieren Strich O auch von Roland und schickt es auch an Roland. Wir haben jetzt diese Nachricht, die würde nochmal, die ist jetzt auch in der Datei ausgeschrieben. Die würden wir jetzt dann verschicken. Und der Empfänger kann jetzt einfach Service machen. Der bleibt hier rein, jetzt geht es noch ein bisschen vor los an, damit man sich sieht. Und man sieht jetzt ja, der öffentliche Schlüssel, mit dem das verschlüsselt worden ist, ist 0D13 so und so. Und dazu wird der Hauptschlüssel der. Und dass man jetzt Passphrase braucht, um es zu verschlüsseln. Und was finde ich denn hier? Ne? Und jetzt gebe ich meine Passphrase ein. Geht nicht, kann man einfach. So. Da ich jetzt alles einfach so in der Pipeline hatte, wird das alles jetzt. Das sieht jetzt nicht aus, als einige kommen auf Standard R oder Standard auf Standard auf. Also, kann das jetzt auch sein. Und was man halt sieht, ist halt, dass das halt verschlüsselt war mit AES 256, also 256 mit AES Cypher. Ich hatte keinen Dateinamen, klar kann ich nicht da haben, weil das so eine von Standard Income und die wurde dann zu dem Zeitpunkt erzeugt, das ging irgendwie Trustmodell benutzt und es wurde signiert von dem und das ist eine gute Signatur, sie ist okay gewesen. Wenn die Nachricht irgendwo verändert gewesen wäre, stand da Welt Signature und dann wurde was modifiziert. Das möchte ich jetzt aber nicht vorführen.
Die Nachricht jetzt überhaupt?
Bitte?
Wo ist eigentlich die Nachricht, die was
mit die kam, wenn ich das jetzt so mache? Da kam meine Nachricht. Ah, ich hatte ja vorhin schon benutzt, ne?
Ja. Und, das steht jetzt ganz rum.
Ob es wirklich war, weiß ich nicht immer. Also man kann das natürlich auch mit Dateinamen angeben und dann eine Extension dran und abgenommen und Strich O kann man es in die Datei schreiben lassen und so weiter, was natürlich ist. Ne? Das ist nur nicht ganz so anschaulich. Schlüsseln. So, PKA. Eigentlich wollte ich jetzt noch was eigentlich PKA erzählen. Was ist PKA? PKIs.
PKX Public Key Infrastructure, heißes Thema, keiner mag sie und man kann damit viel Geld verdienen oder konnte dann viel Geld damit verdienen, wie man die ganze Lösung verkauft hat dafür. Weil das Problem mit PKI soll heißen, gerade heißt Public Key Infrastructure. Das heißt, auf der ganzen Welt, jeder, der einen Schlüssel braucht, irgendwie identifizierbar ist. Und die Idee war, dass es eine globale Zertifizierungsstelle gibt, die dann auch andere Zertifizierungsstellen zertifiziert und die letztendlich den Nutzer zertifizieren, also den Schlüssel unterschreiben. Das klappt alles, das hat nie geklappt. Ne? Und dann kannst du alles feedback und was fehlt, es gibt sehr viele öffentliche Schlüssel, aber keine Infrastruktur. Denn was wir haben, ist halt, dass Organisationen intern halt ein PKI für sich aufbauen, da klappt das, weil man damit einfach das Ordnung kann. Die internen Abläufe in einer Firma kann man oder einer Organisation kann man damit gut abbilden. Und sowas kommt. Das ist überschaubar, das geht. Wenn es größer wird, geht es nicht mehr. Das Problem ist halt, wer ist für wen verantwortlich? Ne? Weil letztendlich, das ist immer eine Frage der Verantwortlichkeit. Haben wir versucht, mit PKIs alles Mögliche zu machen und Lösung für alles zu verkaufen, klappt aber alles nicht. PGP, auch NutriG, benutzt auch letztendlich eine PKI, aber das ist kein hierarchisches Modell von oben nach unten, sondern das nennt sich Web of Trust. Also das ist, was PGP implementiert, aber es ist nicht, was im Protokoll steht. Das OpenGP-Protokoll definiert kein PKI und kein Trustmodell in irgendeiner Art und Weise, sondern stellt ein Verfahren bereit. Dazu sagen. Das ist eine reine Implementierung, sondern das PGP und auch OpenGP sowas implementieren. Im Standard steht dazu nichts drin. Im Gegensatz zu S-MAN oder X509 steht im Standard drin und da kann man nicht machen. Das Web of Trust ist einfach, dass halt jeder nicht nur seinen Schlüssel unterzeichnet und da bildet sich so ein Netzwerk von Schlüsseln und dahinter steht der Mensch. Und damit ist es möglich zu bestimmen, der kennt den und der hat den Schlüssel unterschrieben und dem vertraue ich. Und darüber kann man irgendwie berechnen, wie vertrauenswürdig der Schlüssel ist, ob der wirklich zu der Adresse gehört. Weil das geht automatisch, das ist ein Trustmodell. Deswegen machen wir diese Key-Signing-Partys. Wenn man sich trifft, seinen Ausweis zeigt und den Fingerprint dem anderen gibt, damit er das dann unterzeichnen kann. Nachdem er halt verglichen hat, dass auf dem Ausdruck halt der Name draufsteht, dass der Name mit dem Namen in einem Dokument, im Pass oder sowas übereinstimmt. Also war auch alles viel zu kompliziert für Otto Müller. Funktioniert alles. Funktioniert toll und toll für Hacker und aber sonst für geschlossene Gruppen sind gut, aber auf Kurs nicht. Es gibt eine PKI, die eigentlich kaum eine Infrastruktur ist, die einfach super funktioniert, die jeder versteht, das ist SSH. Da nehmen wir einfach den Schlüssel, wir haben den öffentlichen Schlüssel, kopieren den auf den Server, Authorized Keys rein und wenn der da ist, dann funktioniert das und wenn nicht, funktioniert das nicht. Das kann man ganz einfach verstehen, dann ist kein Netz und keine Hierarchie und es ist ganz einfach. Einfach zur Handhaben.
Das skaliert aber schlecht.
Hat nicht so überstehen, aber letztendlich so für die breite Masse der Bevölkerung geht das wiederum nicht. Was soll man machen? Da gibt es so komische Arbeitsgruppen, Messarbeitsgruppe, die völlig Unsinn machen. Die wollen Malm rausschmeißen, weil Malm irgendwie, Amerikaner mögen kein Malm. Aus unverständlichen Gründen könnten wir stundenlang das Wort behalten. Verstehe ich nicht warum. Die mischen das alles zusammen mit irgendwelchen Domain-Keys und anderen Unsinn, was sie da alles machen. Aber letztendlich die Idee dahinter steht und von Domain-Keys ist gut. Denn was wir gerne haben würden, ist die Möglichkeit festzustellen, ob eine Mail zum Beispiel von der Bank so und so kommt. Ja, um zum Beispiel diese Phishing-Angriffe, die vielen Leuten Sorgen machen. Also Bankhinweise, Geld damit verlieren. Oder was gegen zu tun. Und da gibt es Thomas Röster hat mich auf die Idee gebracht, es gibt da eine ganz simple Idee eigentlich, was man machen kann. Wir haben etwas, was jeder benutzt und wovon jeder davon ausgeht, dass es sicher ist. DNS. Wir wissen alle,
vieles ein DNS ist nicht sicher. Das stimmt nicht, aber wir gehen implizit immer davon aus, DNS ist sicher und hoffen, dass gar nichts passiert. Es gibt ein sicheres DNS, es wartet nur noch zusammen mit IPv6. Ne?
DNSSEC hat mindestens ein ganz fundamentales konzeptionelles Problem.
Es ist alles nicht perfekt. Aber letztendlich gibt es Möglichkeiten, DNS auch sicherer zu machen. So, und die Idee dabei ist einfach jetzt, warum binden wir unsere Schlüssel nicht einfach direkt ans DNS dran? Implizit machen wir das, weil wir haben ja unsere Mailadresse, die kein Hinkelieten braucht. Und jeder schickt es an die Mailadresse. Warum soll ich jetzt nicht kontrollieren, ob diese Mailadresse nicht dahin gehört? Und was man da machen kann, und das habe ich meinem Hook implementiert, ist einfach, wir schreiben in jede Signatur, wenn wir Mails verschicken, wird die signiert, wie auch immer, das kann man auch erstmal machen. Damit ist es nichts zu tun, das Protokoll nichts zu tun. Wir schreiben einfach da rein noch eine Standard-Mail-Adresse oder zu verifizierende Mail-Adresse zu dieser Domain gehört. Das kann zum Beispiel einfach sein, gateway@foo.com. Die schreiben wir einfach rein. Dann kann die Hook hergehen und sieht, da steht so eine Mailadresse drin, was soll ich mit der Mailadresse machen? Gucke ich mit der Mailadresse meinen DNS nach. Und so ist umgeschrieben, ne? Ja. Also hier zum Beispiel meine Mailadresse wärme.de.com. Die schreiben wir wie üblich um. Jetzt nach pkf.name und finden jetzt einen Text-Record. Sollte natürlich irgendwann ein richtiges Source-Record dann sein. Momentan hat das mit einem Text-Record implementiert. Und da schreiben wir auch was rein. Da schreiben wir den Fingerabdruck des Schlüssels rein. Das ist wichtig. Von Versionskennzeichen, damit man weiß, was das für ein Record ist. Und zusätzlich optional kann man da drin schreiben, wo man den Schlüssel herbekommt. Schadens kann man machen, ist ganz praktisch. Wenn man halt eine kanonische Adresse hat oder einen Key-Server besonders vertraut und da zuerst hinlegt. Was gut begehen macht, ist also, wenn es das da ist, ne, dann holst du direkt den Schlüssel von da, vergleicht, ob das richtig ist, ob die Signatur okay ist und kann damit feststellen, dass die Adresse, die da angegeben ist, mit der die ist dann authentisch, die passt zu DNS. Und wenn das der Fall ist, kann ich hingehen und vergleichen, ob denn in der Formadresse braucht es ein Domain. Und da das unter derselben Administrierungskontrolle ist, kann man das nicht mit einem Phishing-Attack ausnutzen. Damit ist das sicher. Das ist dasselbe Prinzip, was also diese Domain-Keys machen letztendlich, nur halt abgetrennt von. Also letztendlich einfacher, weil das ist. Es ist einfach ein Standardprotokoll implementiert. Das ist keiner weit. Ich habe das irgendwie ein paar Stunden lang, da habe ich sowas implementiert. Und. Was man jetzt machen kann, ist zum Beispiel, der Benutzer muss das überhaupt nicht angeben. Der MTA, also das Mail-Gateway, kann einfach hergehen und sagen, ja, alles, was bei uns rausgeht, das wird einfach signiert mit dem Standardschlüssel. Und alles, was bei uns reinkommt, das kontrollieren wir mal, ob das denn auch nach diesem Verfahren authentisch ist. Schon haben wir es. Und das kann der MTA machen, das kann im Hintergrund passieren, da muss man nicht was die Clients ändern. Ja, das ist halt so was, was wir nicht tun kann. Was finden wir mit, um ein einfaches PKA jetzt, PKP Association alles, zu implementieren, wo das halt ja, wenigstens etwas hat, was wir mit dem kompletten PKP halt niemals bauen werden können.
Wiederholen, damit wir sicher verstehen.
Ich würde sagen, wir machen hier noch eine kleine Fragerunde. Wenn überhaupt noch Fragen sind, wenn man ist. Ja, genau, einfach stellen.
Eine Frage zu diesen Sachen, wenn man jetzt sagt, man hat mehrere E-Mail-Adressen, die man in einer Signatur zusammenfasst, dann sehe ich da ein Problem mit Spamming. Wenn man sagt, man hat jetzt eine E-Mail-Adresse, und jetzt wechselt man, wenn man sagt, oh, die ist jetzt so fast bei einen Schlüssel dranhängt und jemand liest den alten Schlüssel, die alte Signatur, dann ist er rot, da ist ja die neue Adresse, dann kann ich ja nicht spammen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Adressen, die wir haben, auf den Keyserver nicht ganz gerne ausgelegt werden.
Doch. Ich habe zwei E-Mail-Adressen, die nur in der Signatur drin sind.
Und es wird nicht in großem Maße ausgebreitet.
Ich kriege inzwischen Spam.
Teilweise ist es immer Spam, aber es gibt da der Grund wahrscheinlich sein. Es gibt 2,5 Millionen Schlüssel, glaube ich, auf den Key-Servern. Die meisten davon sind überhaupt nicht benutzbar. Das sind tote Accounts dahinter. Das kann auch schon ein Grund sein, dass man kaum was sieht. Allerdings, ich bekomme keinen. Keinen Spam. Ich habe das Anfang auch so gehört. Das passierte erst, sobald meine Adresse veröffentlicht war. Und ich habe vor einer langen Zeit eine andere Adresse schon drin gehabt. Aber Spam ist ein ganz anderes Problem.
Ich habe eine Frage: Bei BGP gibt es ja sowas wie Additional Description Keys, die ja auch bekannt sind.
Ja.
Sind bei deinem Produkt jetzt auch sowas
angekommen?
Nee, Additional Description Keys sind nicht wirklich Standard drin. Deswegen kommt das gar nicht mit. Nee, das ist Quatsch. Was sie da machen, das ist Unsinn.
Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze. Also Klugen kann ja, wie es jetzt nicht mehr gibt, die hatten ja den Ansatz, dass sie eine zentrale Datenbank gepflegt haben, wo sie die privaten Schlüssel reingeschmissen haben.
Und ja, das ist ja bei BGP auch so.
Ja, wir legen jetzt eher diesem anderen Ansatz von dem Description Key, wo halt alle Mails mit diesen Schlüssel nochmal zusätzlich schlüsseln können.
Wie man das, also das ist ein Organisationsproblem in der Firma, da gibt es genug Möglichkeiten, das hinzubekommen, eine Verpflichtungslösung zu entwickeln. Und diese Zwangsweise, in Public Key zu schreiben, wenn du was an den Schlüssel verschlüsselst, dann verschlüssel das aber auch bitte direkt an den anderen Schlüssel, der dabei steht. Das ist nicht okay und ignoriert das, du gibst auch so eine Warnung aus. Wenn er sowas sieht. Und es hat gezeigt, ne, davon wurde vorher lange drüber geredet, was toll ist, aber das macht das Ganze wieder viel zu kompliziert. Und was haben sie gemacht? Wir haben einen simplen Fehler gemacht dabei. Wir haben wenn man so eine Signatur schreibt, in so einer Signatur selber steht noch drin, dass es die Signatur ist, zu welchem Schlüssel die gehört, damit man die wiederfinden kann. Und in der Signatur kann so eine Notation-Data noch drin stehen. Da kann man beliebige Strings reinschreiben, alles Mögliche. Aus irgendwelchen Gründen gibt es aber einen Bereich in der Signatur, der nicht signiert ist damit, der aber auch so eine Notation-Data enthält, und zum Beispiel dieser Additional Encryption Key. Ist auch sowas, ähnlich wie Notation Data, und wie gesagt, die haben den versehentlich in diese Unhash-Area allein gepackt. Das heißt, jeder konnte den ändern und einfach öffnen den Schlüssel und einfach ändern und was anderes reinschreiben, zum Beispiel seinen eigenen Schlüssel, und dann wird alles verschlüsselt für den einen und direkt auch an die NSA. Und das ist einfach kompliziert, und das ganze Problem ist eh schon kompliziert, wie man nicht noch komplizierter.
Und ich hatte noch eine Frage.
Ja, sogar zwei. Und zwar zum einen, nach den in der jüngeren Vergangenheit veröffentlichten Angriffen auf SHA-1, welche Hash-Funktion ist denn empfehlenswert?
Es gibt keinen Angriff auf SHA. Es gibt, was man eventuell sagen kann, ist, dass eine Nichtwiderrufbarkeit durch einen Hash-Algorithmus heute nicht mehr gewährt sein kann, weil man Kollisionen berechnen kann. Eine Signatur zu fälschen ist sowas ganz anderes. Da dieser Angriff, wenn man sich das Paper auch durchliest, wenn man feststellt, dass ein Second Pre-Image-Angriff, dass man den nicht finden wird, darauf, nicht auf diese Art, auf diese Methode. Und das heißt, man kann Kollisionen berechnen. Irgendwann wird man das auch machen können. Aber ich meine, okay, wir sind jetzt bei 2,65 bei SHA-1 angezogen. Das ist immens hoch. Das ist viel höher, was wir vorher hatten. Was wir theoretisch bei MD5 vorher hatten. Und da war es theoretisch 2,64. Es ist immer noch höher. Und wir können damit praktisch nichts anfangen. Nichtsdestotrotz, die Fotografen und so sind immer dahinterher, möglichst sicher zu sein, irgendwie sicher zu sein. Deswegen muss man, gehen jetzt alle dahin, was Neues zu entwickeln. Und wahrscheinlich wird man Chart 256 benutzen in Zukunft und dahin gehen. Nur das Problem ist, Chart 256 ist zum Beispiel schon mal langsam. Und wir wollen eigentlich schnell Algorithmus, eigentlich einen sehr schnellen Algorithmus haben. Und Chart 256 benutzt auch den, letztendlich aber die alle sind selben Prinzip nicht. Und die haben halt, ob das Prinzip gut ist, weiß ich nicht. Es ist wirklich schwer, so einen Algorithmus, der überall drin ist, ein Hash-Algorithmus, auf dem alles basiert, zu ersetzen. Das kann man nur in 10 Jahren oder was machen. Das ist, ja, es ist keine unmittelbare Gefahr. Ja, also MD5 darf man heute einfach nicht mehr einsetzen, weil man für bestimmte Anwendungszwecke davon nicht mehr einsetzt. Und man sollte es deswegen auch schon einfach machen. Man sollte es seit 10 Jahren schon, seit Dorotina die ersten Angriffe gemacht hatte, sollte man kein MD5 mit irgendwelchen neuen Protokollen einsetzen. Aber es wurde immer noch gemacht. Und man wird in Zukunft auch neuen Protokollen keinen Schaden mehr einsetzen. Aber in dem, was wir haben, das können wir nicht einfach rausschmeißen.
Ja, aber was wird man denn einsetzen?
Das wissen wir doch nicht. Ich meine, der AES-Prozess, der hat ja 5 Jahre sowas gedauert. Und die Amerikaner sind nicht bereit, dasselbe, was eigentlich sehr positiv war, dieser AES-Prozess, dass das in der öffentlichen Debatte über einen zukünftigen Verschlüsselungsalgorithmus geführt wurde. Dasselbe wollte ich für den Hash-Algorithmus nicht machen. Obwohl das eigentlich angebracht wäre. Und sogar noch viel länger. Weil man hat ja gesehen, dass nachdem AES verabschiedet wurde, da kamen interessante neue Angriffe raus. Also da sollte man sich wirklich Zeit lassen, um das kritisch zu analysieren. Weil es besteht noch keine direkte Gefahr. Und Signaturen, ich meine, in 20 Jahren, was hat die Signatur zu sagen? In welchen Fällen ist die so wertvoll in 20 Jahren noch? Die elektronische Signatur.
Tag für Tag.
Ja, wenn man einen Kreditvertrag hat, aber da hat man ja auch, das macht man nicht elektronisch. Das hat man auf Papier und dann kennt man die Leute, da sind mehrere Parteien beteiligt, da gibt es noch ganz andere Verfahren.
Ja, genau. Ich habe noch eine zweite Frage. Welche Smartcards würde man denn sinnvollerweise einsetzen für Linux? Die Verwendung mit Linux, also welche funktionieren vernünftig mit der Software, die es gibt?
Also OpenGP unterstützt zurzeit eine Smartcard, also OpenGP, also OpenGP-Version, unterstützt eine Smartcard, das ist eine Smartcard nach der OpenGP-Spezifikation, die da von mir und einem Kollegen stammt. Die es aber auch in Hardware halt gibt und kernelconcept.de, die vertreiben die Karte auch in kleineren Stückzahlen. Es gibt einen zweiten Hersteller inzwischen, der die gleiche Spezifikation für seine Karten jetzt auch benutzt. Also Prism in Südafrika. Ja, wir wollen halt einfach einen Standard einfach etablieren, weil dann einfach dieser Wildwuchs bei den ganzen quasi ISO-Standards. In GNU-PG 1.9, also was GNU-PG 2 gehört, kann man auch PKC-15-Karten unterstützen, also diese Telesec-Karten, was eigentlich alle Karten, die es in Deutschland für qualifizierte Signaturen gibt, die müssen eigentlich funktionieren alle. Also die Telesec-Karte, die funktioniert, die kann man machen, da kann man letztendlich eine qualifizierte Signatur mit erzeugen. Seit vorgestern funktioniert der belgische Personalausweis-Karte, also die ID-Karte aus Belgien und die wird in Zukunft gerade auch funktionieren als SSH-Karte. Aber die kriegt man nicht so leicht, wenn man kein Belgier ist. Ja, ich weiß nicht, es gibt da so politische Debatten zur Zeit. Aber die Schwierigkeit bei Smartcard ist einfach, Smartcard nur einzelne Smartcard zu bekommen.
Was ist dahinter? Ja, eine Frage zum Key-Server. Die sind ja zurzeit ein riesiges Datenbestand. Gibt es da sinnvolle Möglichkeiten, das zu ändern? Oder da gibt es dieses komische Global Directory, das ich sehr suspekt finde. Wie ist da die Meinung zu?
Ja, ich finde das Global Directory oder. Ja. Naja, das ist halt ja ein Geschäftsmodell, ne? Das ist offensichtlich zurzeit Schlüssel da, ob man die ganzen Unterschriften, die wir erzeugen, runter. Dass die auch auf den normalen Keystore inzwischen landen durch irgendwelche anderen Leute, ist nicht so schön. Naja, weiß ich nicht, aber da kann man wenig machen gegen die Schlüssel. Ich meine, man kann natürlich ein Ping senden an alle Mailadressen, die da drin sind, um die Augen da aufzuräumen. Das könnte man natürlich machen. Aber letztendlich, ich meine, das sind 3-4 Gigabyte, das ist Daten, das ist so nichts. Ich weiß nicht, ich betreibe keinen. Also,
ist hier mit noch eine Frage?
Ich habe noch eine Frage, und zwar habe ich einen Weltrekord. Das war, irgendwie GPD, ja, DSA-Schlüssel bis 1024 GB. Jetzt war es so, dass bei RSA heißt das ja, man soll irgendwie 2048 oder möglichst lang machen. Ist jetzt, ich glaube, oben SSL oder so, die, glaube ich, weiß ich nicht, bestimmt, aber irgendwie kann man eine Bitlänge angeben, da stand was von auch 2048. Wie sind es jetzt mit den DSA-Schlüsseln und werden mit Sicherheit, wenn bei RSA ja so relativ lange Schlüssel empfohlen werden?
Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Das NIST, die in Amerika dafür verantwortlich sind, die sind seit Jahren dran, ja. Es gibt ein SHA-2, also was jetzt SHA-256 ist, damit beide das brauchen, um dann eine höhere Schlüssellänge für DSA haben zu können. Jetzt haben wir SHA-256 seit 2 Jahren so, aber es ist immer noch nichts passiert mit DSA. Ich weiß auch nicht, was dagegen da los ist. Wir können kaum anfangen, so DSA zu implementieren mit längerer Schlüssellänge, solange es keinen Standard dafür gibt. Es gibt ein paar Sachen weiter, also nachher werden wir nicht interoperabel sein. Technisch ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Das ist eine willkürliche Beschränkung letztendlich. Aber es ist halt so, bei DSA muss die Länge des Hechs muss übereinstimmen mit der Länge eines Parameters. DSA. Deswegen ist das nicht so ganz trivial, die Länge hochzusetzen wie bei RSA. Ob das sicher ist, also sicher ist immer das, was will man damit schützen? Also mir reicht ein Vorschlag. Die Empfehlungen sind ja zurzeit, dass irgendwie Endnutzerschlüssel können noch ein K sein für qualifizierte Signaturen in Deutschland. Und CA-Schlüssel müssen, glaube ich, in Belgien müssen die nächsten 15:36 sein und darüber dann 2K RSA sein. Und dort ist auch alles 2K RSA. Problem bei der Sache ist halt, dass Smartcards mit mehr als 1024 Bit gibt es nicht. Noch nicht. Die wird es jetzt geben mit der Gesundheitskarte. Weil dann Massenmarkt dafür da ist, dass es dann für die Schiffhersteller auch lohnt sich, solche Chips zu produzieren.
Das ist der rechte Seite noch Frage.
Du hast vorhin angesprochen, von wegen schnelle Verarbeitung, also kleine Schlüssel, schnelle Verarbeitung und so weiter. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es sogenannte Fotobereiche gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, Fotos hinterlegen kann im Schlüssel. Das fällt Ihnen ja wahrscheinlich unheimlich auf. Der Sinn ist mir irgendwie unklar.
Ja, auch nicht. Das ist ja. Also es ist auch toll, dass ein PGP, da kann man sich noch unsere Kurse drücken. Ich glaube, es gibt auch PGP, kann man das auch machen. Das machst du ja auch schon mal drin. Das ist eine Marketing-Idee von denen gewesen. Ich meine auch nicht, dass das Sinn macht. Das ist der Fokus natürlich auch. Ich meine, manche hätte mehr Literaturen aufgedreht als die Fotos, aber. Das weiß ich auch nicht so über. Das war einfach so. Die Geschichte ist einfach, dass plötzlich entdecken wir, hey, was ist das für Schlüssel? Was ist das denn für ein Paket? Das gibt es gar nicht. Und ich glaube, es war noch mit während der Spezifikation oder kurz nach der Spezifikation von OpenCGP, da kam es mit den Überberichten, also der Media, wie wir gerade hießen, dann trotz ja, wir müssen mal diese Foto-IDs und sowas haben. Dann haben sie das auch offengelegt, wie das Verfahren ist und was sie da reinpacken. Und dann hat die Working Group gesagt, das packen wir in Standard rein, als Attitude Packets. Also es ist ein Draft drin, wie viele neuen RT und rauskommt. Ja, ich halte auch nicht für besonders sinnvoll.
Okay, ich würde sagen, wir beschließen jetzt für den Vortrag quasi den offiziellen Teil. Der Plan ist, dass wir danach dann noch in eine Kneipe gehen. Ich würde da das. Bitte? Was heißt?
Ich würde vorschlagen, bevor wir in die Kneipe gehen, vielleicht noch BGB-Signal.